Das ist auch das Thema heute. Mutig leben, weil Jesus wiederkommt. Ich habe die Überschrift über die Predigt so gewählt, weil die Christen, von denen wir heute hören wollen, die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, so ganz fest in ihrem Herzen hatten. Die Vorfreude auf ein Leben mit Jesus in der Ewigkeit, das gab ihnen den Mut, auch in ihrem Alltag als Christen zu leben. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So lautet ja der Wochenspruch an diesem zweiten Advent. Wir haben ihn schon eingangs gehört. Wir sind mittendrin in der Adventszeit. Die Äußerlichkeiten des Advents, das sind Tannenzweige, Kerzen, Schwibbögen in den Fenstern, Kekse, Dominosteine, Adventskalender, vielleicht auch eine besinnliche Stimmung. Aber was gehört eigentlich inhaltlich zum Advent dazu? Wir bereiten uns darauf vor, die Geburt Jesu und seine Wiederkunft zu feiern. Jesus kommt wieder. Was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde? So mitten hinein in den Alltag einer vielköpfigen Familie unter diesen Bedingungen bei Homeoffice oder Homeschooling. Oder so plötzlich mitten hinein in die ach so wichtigen Vorabendserien oder aufgehäuften, illustrierten und Rätselhefte einer Rentnerin. Oder unverhofft in den Stress, das Mobbing am ungeliebten Arbeitsplatz. Es ist überliefert, dass Martin Luther noch ein Apfelbäumchen pflanzen wollte, wenn Jesus morgen wiederkommt, als Hoffnungszeichen dafür, dass das Leben weitergeht. Jesus kommt wieder, die Bibel, die nennt uns keinen konkreten Zeitpunkt, aber viele Stellen im Neuen Testament, die weisen uns darauf hin, und sie fordern von uns Wachsamkeit und Bereitschaft. Jesus kommt wieder. Diese biblische Wahrheit füllt eher selten, vielleicht gar nicht, unser Denken, unsere Herzen, unser Leben aus. Ein Verkehrsunfall, der schwere Verlauf einer Corona-Erkrankung in der Familie, der plötzliche Tod eines Arbeitskollegen, die machen uns da vielleicht schon eher nachdenklich. Und es wird uns dann bewusst, dass wir nicht alles im Griff haben, ja, dass dieses Leben auf der Erde auch einmal ein Ende hat, dass wir alle sterben müssen. Die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt. Die Christen in Thessalonich, die haben mit dieser Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus gelebt und sie hatten dadurch Mut auch für ihren Alltag als Nachfolger des Herrn Jesus. Wir wollen heute hören, wie das damals war und wir wollen darüber nachdenken, wie das Wissen um das Wiederkommen des Herrn Jesus uns vielleicht auch mutiger machen kann für unseren Alltag. Ich möchte aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 10 lesen. 1. Thessalonicher 1, ab Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken unablässig vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht nur im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort unter großer Bedrängnis angenommen mit der Freude, die der Heilige Geist schenkt. So seid ihr ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir darüber nichts mehr zu sagen brauchen. Denn sie selbst erzählen von uns, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns aus dem kommenden Zorngericht errettet. In meiner revidierten Lutherbibel, da ist die Überschrift über diesen ersten Teil des ersten Thessalonicher Briefes, der vorbildliche Glaube der Gemeinde. In diesen gelesenen Versen, da stellt der Apostel Paulus der Gemeinde in Thessalonich ein sehr gutes Zeugnis aus. Der vorbildliche Glaube der Gemeinde, darüber wollen wir im ersten Teil nachdenken der Predigt und diesen gelesenen Text betrachten. Da geht es erstens um Dank und Gebet, zweitens um die Predigt, drittens um die Außenwirkung der Gemeinde, viertens die Abkehr von den Götzen und fünftens die Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und wie so oft in seinen Briefen, da beginnt der Apostel Paulus auch diesen Brief mit Dank und mit Gebet. Er dankt Gott für das Wirken der Thessalonicher im Glauben, für ihre Arbeit aus Liebe, für ihre Geduld, für ihre Hoffnung auf Jesus. So haben wir es in den Versen 2 und 3 gelesen. Ist es nicht ermutigend, wenn in den ersten Zeilen eines Briefes ein Lob, ein Dank ausgesprochen wird? Und wenn dann gesagt wird, egal was ist, auf alle Fälle bete ich für euch. Heute, da werden nicht mehr so viele Briefe geschrieben. Ich bin schon eine Ausnahme, wenn ich aus dem Urlaub immer so noch 10 bis 20 Karten, Urlaubskarten schreibe, und eigentlich weiß ich, dass sich viele auch darüber noch freuen. Aber auch heute kann zum Beispiel ein schwieriges Gespräch mit der Zusicherung von Anteilnahme und Wertschätzung für den anderen beginnen. Oder auch heute sollte zum Beispiel in der Gemeinde ein gemeinsames Gebet vor jeder Sitzung, vor jeder Tagung, vor jeder Aussprache stehen. Paulus beginnt seinen Brief mit Dank und Gebet. Zweitens, in den Versen 4 und 5 erinnert Paulus an sein Wirken während seines Aufenthaltes in Thessalonich. Er erinnert an seine Predigten. Es waren nicht nur viele Worte. Auf den Straßen und Plätzen der griechischen Städte damals, da traten viele Gelehrte und Philosophen auf, um die Bürger von ihren Ideen und ihren Worten zu überzeugen. Paulus predigte in der Kraft des Heiligen Geistes, mit großer Gewissheit. Und wir lesen, sein Verhalten hat auch dem entsprochen, was er gesagt hat. Paulus, der hatte auch eine hohe Bildung, der war ein Gelehrter, aber er betont immer wieder, ich will allein von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, reden. Ich will nicht mit meiner Weisheit überzeugen. Gottes Geist muss wirken. Er allein, der hat die Kraft, die Herzen der Zuhörer auch in ihnen etwas zu bewirken. Und ich denke, das ist bis heute so, dass Gottes Wort gepredigt werden soll. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, so heißt es in Römer 10, Vers 17. Wenn man sich in Kirchen, in Versammlungen, in Gemeinden trifft, dann muss das Wort Gottes weitergesagt werden. Die Predigt kann nicht nur ein notwendiges Anhängsel im Gottesdienst sein. Und dann wollen wir einfach darauf vertrauen, dass die Kraft Gottes, sein Geist, auch in den Herzen der Zuhörer etwas bewirkt. Wir wollen dafür beten, dass Gottes Wort verändert und erneuert. Und wir dürfen auf die Verheißung aus dem Propheten Jesaja bauen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Paulus hat in Thessalonich mit großer Gewissheit und mit innerer Überzeugung gepredigt. Drittens, die Thessalonicher, die haben Gottes Wort angenommen. In Bedrängnis, aber auch mit Freude. Und die Gemeinde ist zu einem Vorbild geworden für alle Gläubigen, damals in der Provinz Mazedonien, sogar in Achaia. Der Glaube der Thessalonicher, der ist bekannt geworden. Überall sprach man davon, so heißt es in den Versen 6 bis 8. Der Glaube und ihre Liebe zu Gott und zum Herrn Jesus, die hatten eine Außenwirkung. Menschen fanden zum Glauben und kamen zur Gemeinde dazu. Hat unsere Gemeinde eine Außenwirkung? Wie spricht man von unserer Gemeinde? Viertens, die Thessalonicher, die haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt und dienten dem lebendigen und wahren Gott, so heißt es im Vers 9. Im Griechenland der Antike, da wurden unzählige Götter angebetet. In vielen Tempeln wurden den Göttern Opfer gebracht. Zeus, Herakles, Apollon, Aphrodite, Poseidon, das sind noch heute bekannte griechische Gottheiten. Die Thessalonicher, die hatten sich vom Götzendienst abgewandt. In einer Stadt voller Unmoral, voller Gier, voller Götzendienst dreiften sie zu einem vorbildlichen Glauben. Sie waren zu Fremdkörpern geworden in ihrer Umgebung, aber vielleicht auch zu Himmelskörpern in ihrer Gesellschaft, die Gott nicht kannte. Was sind heute die Götzen? Wohlstand, Karriere, Geld, Egoismus, Streben nach Macht. Die Situation, in der die Christen in Thessaloniki vor 2000 Jahren lebten, die war gar nicht so viel anders als die Entwicklung, die wir heute in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Die Gesellschaft entfernt sich immer mehr von Gott. Biblische und ethische, moralische Maßstäbe, sie scheinen immer weniger zu gelten. Und der Glaube, wenn er immer noch existiert an Gott, der wird zunehmend zur Privatsache, scheint kaum noch Relevanz in der Gesellschaft, in der Politik und Wirtschaft zu haben. Und auch die Bibelkritik nimmt zu, die damit verbundene historische und kritische Theologie, die greifen auch in kirchlichen Kreisen immer mehr um sich. Was macht diese Entwicklung mit uns? Die Thessalonicher, die haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt und dem lebendigen und wahren Gott gedient. Und fünftens, die Thessalonicher, die warteten auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, so heißt es im Vers 10. In diesen ersten Versen des Thessalonicher Briefes, wo der Paulus so ein gutes Zeugnis über die Gemeinde in Thessalonich schreibt, da ist das eher eine sachliche Feststellung, eine Zeile in diesem Brief, eine Aussage, dass die Thessalonicher auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warteten. Aber selbst wenn es nur eine Randnotiz, wenn es eher eine nebensächliche Bemerkung werde, würde heute etwa ein Betrachter, ein Journalist über unsere Gemeinde schreiben, die Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Sie warten auf das Kommen des Herrn Jesus. Im weiteren Verlauf des Briefes, da lesen wir noch mehr davon, wie die Thessalonicher die Wiederkunft des Herrn erwarteten. Und diese Erwartungshaltung, dieses Wissen, Jesus kommt wieder, das gab ihnen den Mut, in den Bedrängnissen im Glauben standhaft zu sein, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Und so möchte ich im zweiten Teil der Predigt diese Gedanken vertiefen. Jesus kommt wieder. Wer in seinem irdischen Leben Jesus als Retter annimmt, der wird in der Ewigkeit bei ihm sein. Darüber können wir uns freuen. Und das kann uns ermutigen, am Glauben festzuhalten und als Christ im Alltag zu leben. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Die Thessalonicher hat offensichtlich die Frage beschäftigt, was ist mit denen, die schon gestorben sind? Die erste Generation der Christen lebte in der Naherwartung des Herrn Jesus. Sie rechneten damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Und nun waren aus ihrer Mitte Leute gestorben. Wo sind sie jetzt? Werden wir sie wiedersehen? Verpassen sie etwa die Wiederkunft des Herrn Jesus? Paulus schreibt in diesem Brief, die Toten, die in Christus gestorben sind, die werden auferstehen. Und die, die noch am Leben sind, werden dem Herrn entgegengeführt werden. So werden alle beim Herrn sein für alle Zeit. Ermutigt einander mit diesen Worten. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns heimholt? Was kommt dann? Was werden wir erleben? In der Offenbarung, da lesen wir von einer herrlichen Zukunft, einem ganz neuen Himmel, von einer völlig neuartigen Erde. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Klage, kein Schmerz. Jede Träne wird Gott abwischen. Und es wird ein großes Freudenfest geben. Selig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das ist die Perspektive, das ist die Hoffnung, ja die Realität, auf die wir uns freuen dürfen, die ewige Gemeinschaft mit Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Perspektive, diese Erwartung, die lebte in den Thessalonichern, sie bestimmt ihr Leben, richtete es auf Jesus aus. Haben wir auch solch eine Perspektive? Kommt manchmal so ein Lichtschein aus Gottes neuer Welt vielleicht ganz zaghaft in unser Herz hinein und eröffnet uns auf einmal völlig neue Horizonte? Was zählt, wenn Jesus wiederkommt? Was wird vor den Toren der Ewigkeit zählen? Ist es dann wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren bist, ob du immer das neueste Smartphone hattest oder wie viele Likes du bei deinen Auftritten in den sozialen Netzwerken bekommst? Ist es dann wichtig, wer in diesem Jahr Formel 1 Weltmeister wird? Heute gibt es da vielleicht eine Vorentscheidung. Zählen wird, ob ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland persönlich angenommen habe. Zählen wird, ob ich im Glaubenskampf durchgehalten habe. Zählen wird, ob ich in meinem irdischen Leben Gott gedient habe, ob ich mit meinen Möglichkeiten und Begabungen in Gottes Reich mitgearbeitet habe. Der Apostel Paulus, der ermutigt die Thessalonicher, im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus ein geheiligtes Leben zu führen, in dem Leben, das Gott gefällt, noch vollkommener zu werden. Gebt euch nicht mit dem Erreichten zufrieden, macht noch mehr Fortschritte, so lautet sein Appell. Und in den weiteren Kapiteln, im Kapitel 4 unter der Überschrift, wie Christen leben sollen, und im Kapitel 5, Leben im Licht des kommenden Tages, da beleuchtet der Apostel Paulus ganz konkrete Lebensbereiche und Alltagssituationen. Da geht es um die Treue in der Ehe, da geht es um ehrliches Handeln, auch in Geschäftsbeziehungen. Da geht es um fleißige Arbeit zur Bestreitung des Lebensunterhaltes. Mir gefällt dieser Brief. Ich habe einzelne Passagen oft gelesen. Einige Verse sind in meiner Bibel unterstrichen. Und diese drei Blätter, die sind vom häufigen Benutzen schon leicht eingerissen. Ich kann mich erinnern, dass die 10 Worte aus 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, als junger Mensch mit die ersten waren, die ich aus der Bibel auswendig gelernt hatte. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne nachzulassen, seid dankbar für alles. Dieser Brief, der spricht mich an, da ist auf der einen Seite dieser Blick des Paulus auf die Ewigkeit, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, auf die Freude und Erfüllung, die mal sein werden, und dass das auch eine Bedeutung für unser irdisches Leben hat. Und auf der anderen Seite, da ist da das ganz Praktische, wie die Thessalonicher ihren Glauben im Alltag leben, wie sie durchaus positiv Wort und Tat verbinden, ja sogar anderen ein Vorbild sind, und wie sie doch in ihrem Alltag kämpfen müssen, Fragen haben, Antworten suchen, auch Fehler machen. Und es ist ein Brief der Ermutigung. Die freudige Erwartung, dass Jesus wiederkommt, das gab den Thessalonicher Mut, am Glauben in einer ihnen doch sehr feindlich gesinnten Umgebung festzuhalten, im Alltag ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Paulus ermutigt sie, dass sie alle Zeit beim Herrn sein werden. Und untereinander machen sie sich Mut, weil Jesus für sie gestorben und auferstanden ist und sie mit ihm leben, auch wenn sie sterben. Sind wir manchmal mutlos? Haben wir vielleicht eher eine pessimistische, eine destruktive Einstellung? Oder haben wir manchmal Angst, wie es weitergehen soll? Von den Götzen unserer Zeit, von den negativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, da haben wir schon gehört. Da kann uns wirklich manches Angst machen, wenn wir nur darauf achten. Aber vielleicht sind es auch die immer mehr schwindenden Kräfte. Älter werden ist nichts für Feiglinge, das ist ein geflügeltes Wort. Die Schmerzen sind jeden Tag da, das Gedächtnis versagt, kann vielleicht die Wohnung kaum noch verlassen, braucht bei den täglichen Verrichtungen Hilfe. Was bleibt? Wir erleben, wie auch im Umfeld der Gemeinde Ehen scheitern oder Kindergläubiger, Eltern gehen andere Wege. Das kam sicher schon immer in unseren Gemeinden vor. Aber wenn sich jemand als junger Mensch hat taufen lassen, wenn er begeistert seinen Glauben gelebt hat und jetzt auf einmal weit weg ist von Jesus, macht das nicht mutlos? Und andere, die fühlen sich in ihrem Alltag wie in einem Hamsterrad. Man strampelt und es geht nicht vorwärts. Im Gegenteil, die Probleme werden immer größer. Und mancher ist vielleicht auch von seinem Charakter oder von seiner Erziehung her eher ein sorgenvoller, ein ängstlicher Mensch. Wie werden wir mutiger? Mut ist Angst, die ihr Gebet gesprochen hat. Mut ist Angst, die ihr Gebet gesprochen hat. Gebet ist wichtig, um Ermutigung und Wegweisung im Alltag zu erfahren. Wir dürfen wissen, für Gott ist nichts zu groß, als dass er nicht eine Lösung dafür hätte. Für Gott ist auch nichts zu klein, als dass er sich nicht darum kümmern könnte. Und jede Gebetserhörung macht Mut zum Weiterbeten. Und beim Gebet findet die Seele Ruhe und Frieden. Ich freue mich darauf, abends, wenn ich zu Bett gehe, dass ich jeden neuen Tag mit der Stille im Gebet und mit Bibellesen vor Gott beginnen kann. Und Gottes Zusagen in seinem Wort, die machen Mut. Gott spricht in unsere Umstände und Lebenslagen hinein. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Vers buchstabiere ich oft für mich, wenn ich vor einer neuen Arbeitswoche stehe. Es ist nicht so, dass mir vor jedem Montagmorgen graut, aber Wochenende ist doch meist schöner als Berufsalltag. Und manchmal habe ich auch auf Arbeit für ein Problem keine Lösung. Merke, dass alles, was man tut, doch irgendwo auch Stückwerk bleibt. Und oft sind die langen Tage im Büro oder die Diskussion mit dem Chef auch anstrengend und herausfordernd. Aber Gottes Zusage, die steht. Und sie ermutigt mich. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Die Thessalonicher, die waren mutig, weil sie die biblische Wahrheit, Jesus kommt wieder, fest in ihrem Herzen hatten. Sie hatten eine Perspektive, sie hatten eine Blickrichtung, sie hatten die Ewigkeit vor Augen und das gab ihnen den Mut für ihren Alltag. In Philipper 3, Vers 20 heißt es, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Könnte das auch immer wieder unsere Perspektive sein? Ich wünsche uns, dass unser Blick öfter nach oben geht. Auch im ausgefüllten Berufsalltag, auch bei den Schularbeiten mit den Kindern, bei chronischen Schmerzen, vor schwierigen Entscheidungen, in belastenden Beziehungen. Und ich wünsche, dass mancher selber ein Mutmacher für andere wird. In der Gemeinde, in der Familie, im Freundeskreis, dort, wo uns Gott hingestellt hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen, indem wir einander Mut machen. Und das umso mehr, weil der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Mit einem Vers aus einem Lied von Jörg Swoboda und Theo Lehmann möchte ich schließen. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest. Musst du durch Täler von Trauer und Leid, macht Gott doch den Horizont wieder weit. Denkst du, es wird mit dir nie wieder gut, dann verwandelt er die Angst in Mut. Amen. Amen.